Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie jetzt den vierten Teil aus dem Taschenbuch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Gleichnisse. In Matthäus 13 beleuchtet Jesus in 7 Gleichnissen die verschiedenen Facetten des Himmelreiches. Der Autor Norbert Lied legt diese Gleichnisse aus, die sich mit Israel, der Gemeinde Jesu und der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit befassen. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klimme.
Viertens. Hüten wir uns vor der Vermischung. Eines wird durch dieses Gleichnis mit ehrfurchtgebietender Deutlichkeit klar, dass der Tag naht, wo alles Versteckte ans Licht kommen wird. Wie wir feststellten, gilt dieses oben angekündigte Gericht zwar nicht der Gemeinde Jesu, aber wir wissen aus anderen Stellen der Heiligen Schrift, dass alle, die ihr angehören, vor dem Preisrichterthron Jesu Christi offenbar werden müssen. Damit, wie es in 2. Korinther 5, Vers 10 heißt, jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Vergleichen Sie dazu auch 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Im Gegensatz zur Welt, wo Gott sowohl Gutes als auch Böses bis zur Ernte miteinander wachsen lässt, werden die Glieder der Gemeinde Jesu im Neuen Testament aufgefordert, das Böse aus ihrer Mitte wegzutun. In 1. Korinther 5, Vers 7 lesen wir zum Beispiel, darum feget den alten Sauerteig aus. In Epheser 4, Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Kolosser 3, die Verse 8 und 9, nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund, belügt einander nicht. Und in 1. Petrus 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Das, was wir, Sie und ich, nicht abgelegt haben, was wir an sündigen Dingen in unserem Leben mitwachsen ließen, indem wir es vor den anderen Mitmenschen versteckten, wird nach der Entrückung vor dem Preisrichterthron Jesu Christi offenbar werden. Sie, junger gläubiger Mensch, denken Sie nicht, es komme nicht so sehr darauf an, ob Sie schon in Ihrer Jugend Untugenden und sündige Gewohnheiten ablegen oder nicht. Wenn Sie es nicht tun, könnte es sein, dass Sie es in späteren Jahren nicht mehr schaffen und alles hervorbricht. Weil der Herr Jesus gerade auch Sie so sehr liebt, ruft er Ihnen zu, in 2. Timotheus 2, die Verse 22 und 23, fliehe die Lüste des Jugendalters, trachte nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden in Gemeinschaft mit allen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Den törichten und unverständigen Erörterungen geh aus dem Wege, denn du weißt, sie rufen nur Streitigkeiten hervor. Doch nun wieder zu allen, zu alten und jungen Glaubensgeschwistern, die der Gemeinde Jesu angehören. Wir haben in Matthäus 13, Vers 25 gelesen, während aber die Leute schliefen, die Gemeinde, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Sind ihr geistlicher Schlaf, ihre Trägheit im Gebet, ihre Lauheit und Halbherzigkeit in der Hingabe mit Schuld daran, dass der Feind schlechten Samen aussehen, dass er seinen schlechten Einfluss geltend machen kann? Wie sieht es in unseren Gebetsstunden aus? Sind wir noch eine wachende Gemeinde, die sich vom Bösen jeglicher Art fernhält und es aus ihrer Mitte hinweg tut? Oder ist es nicht vielmehr so, dass heute vieles unter den Gläubigen geduldet wird, weil man das ernsthafte Ermahnen unterlassen hat? Schon damals hat Paulus den Gemeindeältesten in Ephesus warnend gesagt, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Dies lesen wir in Apostelgeschichte 20, die Verse 29 bis 31. Eine wachende Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Viele unter uns aber schlafen und sind geistlich träge. Während der Feind wachsam umhergeht und an seinem Zerstörungswerk arbeitet. Einige biblische Beispiele, an denen wir ermessen können, ob wir geistlich schlafende oder wachende Christen sind. In Sprüche 14, Vers 21 lesen wir: Wer seinem Nächsten Verachtung zeigt, sündigt, aber wohl dem, der sich über die Elenden erbarmt. Es gibt Gemeinden, wo Brüder, aber ebenso auch Schwestern, sich gegenseitig verachten und es einander auch zeigen. Auch in Familien von Gläubigen kommt es vor, dass der Mann seine Frau oder die Frau ihren Mann verachtet. Kinder zeigen den Eltern ihre Verachtung. Eltern verachten eines oder mehrere ihrer Kinder. Sie können sich noch so geistlich dünken und im Reiche Gottes noch so erhaben erscheinen. Wenn sie ihren Nächsten verachten, leben sie in Sünde. Jetzt können sie das vielleicht noch tarnen, aber es kommt der Tag, wo sie darüber Rechenschaft ablegen müssen. Wenn sie ihren Nächsten verachten, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie geistlich nicht wach sind. Sie stehen da nicht in der Furcht Gottes, und der Feind kann schlechten Samen säen und durcheinander bringen. Die Gerüchteküche brodelt dann in ihrer Gemeinde und es entsteht dadurch viel Elend und Not. Ein weiteres Wort, an dem wir unseren geistlichen Zustand prüfen können, finden wir in Sprüche 15, Vers 4. Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Eine falsche Zunge und schlechtes Reden über andere zerbricht den Geist. Es ist dann kein geistliches Leben mehr da, sondern nur noch Schlaf. Das kann so weit kommen, dass man sein eigenes Fehlverhalten gar nicht mehr erkennt. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann leben Sie mitten im Gericht, obwohl Sie der Meinung sind, es sei doch alles gut und wunderbar, bis Sie vor dem Sohne Gottes stehen, dem unbestechlichen Preisrichter, und dort offenbar werden müssen. In Matthäus 10, Vers 26 hat er gesagt: Denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was wir jetzt noch irgend verstecken, lassen Sie es uns schleunigst ablegen. Der erhöhte Herr musste der Gemeinde zu Laodicea, die in ihrem lauen Zustand ihre eigene Not gar nicht mehr erkannte, zurufen: Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehest. Offenbarung 3, Vers 18. Auch uns, der vielleicht letzten Generation der Gemeinde Jesu, rät er: Lass dich läutern wie das Gold. Lass dich lieber jetzt von dem Herrn und seinem Wort durchrichten, als erst vor dem Preisrichterthron, wo sowieso alles ans Licht kommt. Lass dein beflecktes Kleid reinigen, dass es strahlend weiß wird, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und lass dir vom Herrn und seinem Wort die Augen salben, damit du sehest. In Römer 13, die Verse 11 bis 14 heißt es: Dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde da ist, wo wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unser Heil, die Entrückung, näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe. So lasset uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln als am Tage, nicht in Schmausereien und Schlemmereien, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Neid, sondern ziehet den Herrn Jesus Christus an und pfleget das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Noch einmal möchte ich Ihnen mit allem Ernst zurufen: Was Sie heute ans Licht bringen, das wird droben nicht mehr erwähnt werden. Denn in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, steht so deutlich geschrieben: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Darum kommen Sie heute mit allem, was vor Gott nicht bestehen kann, zu Jesus ans Licht und bekennen Sie ihm Ihre Sünden, damit er sie mit seinem teuren Blut ganz reinwaschen kann. Das Gleichnis vom Senfkorn. Wir lesen in Matthäus 13 die Verse 31 bis 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker, welches das kleinste ist unter allem Samen. Wenn es aber erwächst, so ist es das größte unter dem Kohl und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen. Vorweg sei gesagt, dass wir dieses Gleichnis im biblischen Gesamtzusammenhang, nämlich im Lichte von Daniel 4 und Offenbarung 17 und 18 betrachten sollten. Die Gemeinde Jesu muss orientiert sein über das, was die Zukunft betrifft. Darum erwähnt der Herr dieses Gleichnis, indem es meines Erachtens um die Entwicklung des Reiches Gottes hier auf Erden bis zu seiner Wiederkunft, also um Anfang und Ende desselben geht. Das Reich Gottes hat beim Weggang, der Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus, von dieser Erde so klein wie ein Senfkorn angefangen. Bei seiner Wiederkunft wird es so groß wie ein Baum sein, worin die Vögel sich Nester gebaut haben. Die Aussage des Herrn Jesus, wenn es aber erwächst, anders gesagt, erwachsen geworden bzw. ausgewachsen ist, deutet auf das Endstadium des Reiches hin, wenn er wiederkommen wird. Es geht in diesem Gleichnis um zwei wesentliche Begriffe, nämlich um das Senfkorn und um den Baum. Erstens, das Senfkorn bezeichnet die wahre Größe und Kraft des Reiches Gottes innerhalb der Gemeinde. So sagte der Herr Jesus beispielsweise zu seinen Jüngern: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berge sprechen: Hebe dich von hier weg dorthin. Und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Matthäus 17, Vers 20. Mit anderen Worten, der wahre, gesündeste, größte, ja kraftvollste Glaube, den die Gemeinde Jesu haben kann, ist der Senfkornglaube. Das ist der Glaube, der alles möglich macht. Das war der Glaube der ersten Christengemeinde. Es herrschte damals Senfkornglaube vor, weshalb wir diese Periode die Senfkornzeit nennen können. Da wurden durch das gläubige und einmütige Gebet Himmel und Erde bewegt. Tausende und Abertausende Menschen fanden zum Heil in Jesus Christus. Von der wahren Gemeinde sagt der Herr auch verschiedentlich, dass sie eher klein und unscheinbar bleiben werde. Es handelt sich bei ihr tatsächlich auch um eine kleine Schar, die oftmals verfolgt und angefochten wurde und wird, nicht um einen großen Baum. Als Jesus Christus das erste Mal auf diese Erde kam, hat er das Wort Gottes auf ihr ausgesät. Durch ihn, der das ewige Leben ist und der am Kreuz von Golgatha sein Leben dahingab, wurde der Lebenskeim in diese Erde gelegt. Als er 40 Tage nach seiner Auferstehung gen Himmel fuhr, hinterließ er nur gerade 11 Jünger. Der Verräter Judas hatte sich erhängt, die ihm entsetzt nachschauten. Doch in diesen 11 Jüngern lag das Senfkorn des ewigen Lebens, winzig klein, aber voller Lebenskraft. Im Vergleich mit der damaligen Weltbevölkerung bildeten sie nur eine ganz kleine Schar. Dennoch waren sie die Vertreter des Reiches Gottes auf Erden. Und aus diesem Senfkorn entstand die erste Gemeinde, die erbaut ist, auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, wie es uns Epheser 2, Vers 20 sagt. In Apostelgeschichte 2, Vers 47 lesen wir: Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Die gesunde, vom Geiste Gottes gewirkte Gemeinde trägt jedoch stets die Charakteristik des Kleinseins in sich. Das bezeichnet ihre wahre Größe. Der Herr Jesus hat diesbezüglich gesagt in Lukas 9, Vers 48: Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Und in Lukas 12, Vers 32 sagt er: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und in Offenbarung 3, Vers 8 lesen wir: Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. So gesund und so wirkungsvoll hat die Gemeinde damals begonnen durch den, der in ihr wohnt, Jesus Christus. Die weitere Entwicklung aber zeigt, dass dieses anfängliche Christentum eines Senfkorns im Laufe der Jahrhunderte zu einem riesigen Baum entartet ist. Damit deutet der Herr meines Erachtens prophetisch den weiteren Verlauf der Entartung des Christentums im Zeitalter seiner Wiederkunft an. Zweitens, der Baum bezeichnet die falsche, entartete Größe des Christentums am Ende der Tage. Das wahre Christentum ist kein Baum, dem alle Welt zu Füßen liegt, wo sich alle Welt mit all ihren Lehren einnisten kann. Der Baum bezeichnet das entartete Christentum, das mit Christus nichts mehr zu tun hat, in welchem die Welt Raum gefunden hat und das selbst zum Weltreich wird. Anhand des biblischen Gesamtzusammenhangs möchte ich das in der Folge näher beleuchten. Erstens: Wenn das Senfkorn artgerecht wächst, wird es zu einem Strauch. Nur durch eine nicht artentsprechende Entwicklung wird es zu einem Baum, verliert dabei aber an Substanz, äußerlich imposant, innerlich kraftlos. Müssen wir da nicht unwillkürlich an die Ökumene, den riesigen Apparat des Weltkirchenrats und an die liberale Theologie denken, die letztlich auch aus dem Senfkornchristentum stammen, aber entartet sind? Jesus Christus hat damals schon gesehen, was aus dem Christentum werden und wie es aussehen wird, wenn er wiederkommt. Die wahre Gemeinde Jesu bleibt ein Senfkornchristentum, voller Kraft und göttlicher Substanz. Aber aus diesem Christentum entsteht auch ein falsches Christentum. Ja, ein Antichristentum, das zu einem Weltreich gleich einem großen Baum heranwächst, wo sich die Vögel des Himmels häuslich niederlassen. Geistlich gesehen, wo sich die bösen Geister unter dem Himmel einnisten. Vergleichen Sie dazu Epheser 6, Vers 12. Das Christentum hat heute neben der wahren Gemeinde Jesu eine Gestalt angenommen, in der alles Platz hat. Alle Vögel unter dem Himmel, viele Lehren, Religionen und Sekten. Ja, es befindet sich auf dem Wege zu einem antigöttlichen Weltreich. Ein riesiger Baum, der Weltglanz und Weltmacht verkörpert. Noch einmal sei es gesagt: Das Senfkorn bedeutet das wahre Christentum. Der Baum aber ist ein Bild für das religiöse Babylon der Endzeit, das zum antichristlich-babylonischen Weltreich wird. Vergleichen Sie dazu Offenbarung Kapitel 17 und 18. Und sich mit dem antichristlich-römischen Weltreich vereinigen wird. Die Bibel nennt es Babylon die Große, wie es in Offenbarung 17, Vers 5 geschrieben steht. Nach meiner Erkenntnis geht es bei diesem gleichnishaften Baum ganz besonders um die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit, wo der Baum zu seiner vollen Größe herangewachsen ist. Zweitens, dazu gibt uns die Bibel in Daniel 4 eine alttestamentliche Vorschau. Den besten Kommentar zur Bibel gibt uns bekanntlich immer die Bibel selbst. so auch in Bezug auf die Offenbarung Jesu Christi. Wer dieses Buch mit den 7 Siegeln verstehen will, sollte dazu auch das prophetische Buch Daniel lesen. In Daniel 4 veranschaulicht uns der jüdische Prophet anhand eines Traumes Nebukadnezars, dass das damals bestehende babylonische Reich ein Bild für das letzte Weltreich, Babylon die Große, darstellt. Wovon dem König träumte, lesen wir in Daniel 4, die Verse 7 bis 9. Das sind aber die Gesichte meines Hauptes auf meinem Lager. Ich schaute, und siehe, es stand ein sehr hoher Baum mitten auf der Erde. Der Baum war groß und stark, und sein Wipfel reichte bis an den Himmel. Und er wurde gesehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Früchte viel, und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten Schatten die Tiere des Feldes, und die Vögel des Himmels wohnten auf seinen Zweigen, und von ihm nährte sich alles Fleisch. Dass dieser Baum das babylonische Weltreich symbolisiert, geht ganz klar aus Daniels Worten an Nebukadnezar hervor. Der sagt: Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle fand, unter welchem sich die Tiere des Feldes aufhielten und auf dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten. Der Baum bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Die Verse 17 bis 19. Dieser Baum deutet zunächst auf den grenzenlosen Hochmut Nebukadnezars hin, des Königs des babylonischen Weltreichs, der in religiöser Vermischung lebte. Das ersehen wir unter anderem aus Daniel 4, Vers 5, wo Nebukadnezar sagt: Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsazar heißt, nach dem Namen meines Gottes und in welchem der Geist der heiligen Götter ist, vor dem erzählte ich meinen Traum. Bei diesem König hatte alles Platz, sein eigener Gott, nach dem Namen meines Gottes, sagt er, Daniels Gott und alle übrigen Götter, in welchem der Geist der heiligen Götter ist, heißt es. Es gibt aber nur einen wahren Gott, nämlich den lebendigen Gott Israels. In Jesaja 44, die Verse 6 bis 8, steht geschrieben: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Gott, der Herr selbst, bezeugt, dass er der allein wahre Gott ist, weil nur er weit in der Zukunft Liegendes verkündet hat und es auch eintreffen ließ, beziehungsweise lässt. Eines der vielen Beispiele göttlicher Prophetie finden wir in Jesaja 44, Vers 28. Dort heißt es: Der von Kyros spricht, mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird: Es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Der Prophet Jesaja, durch den Gott diese Weissagung ergehen ließ, lebte von ca. 740 bis 680 vor Christus. Kyros aber, von dem hier die Rede ist, war der eigentliche Begründer des Weltreiches Persien und regierte von ca. 559 bis 530 vor Christus. Nachdem Kyros 539 vor Christus Babylon erobert hatte, gab er im nächsten Jahr den verbannten Juden den Auftrag zur Rückkehr nach Jerusalem und zum Neubau des Tempels. genauso wie Gott der Herr es circa 150 bis 200 Jahre zuvor durch Jesaja hatte verkündigen lassen. Darum hat Gott der Herr gesprochen: Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Übrigens, die Jesaja-Rollen in Qumran haben den Beweis erbracht, dass das Buch authentisch ist. Und Nelson Glück, ein namhafter jüdischer Archäologe, schrieb: Es kann kategorisch gesagt werden, dass keine archäologische Entdeckung jemals eine biblische Aussage widerlegt hat. Zurück zu Nebukadnezar. Dieser Herrscher über das gewaltige Baumreich hatte, wie gesagt, viele Götter. Und weil ihm alles zu gelingen schien, was er auch unternahm, kannte sein Hochmut keine Grenzen. Wir lesen in Daniel 4, Vers 27: Da hob der König an und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, Kraft meines Reichtums und zu Ehren meiner Majestät? Doch die göttliche Antwort ließ nicht auf sich warten. Noch war dieses Wort im Munde des Königs, da erscholl eine Stimme vom Himmel herab: Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen, und man wird dich von den Menschen verstoßen, und du sollst bei den Tieren des Feldes wohnen. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen, und sieben Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über das Königtum der Menschen, und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar: Er ward von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse, und sein Leib ward vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang ward wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Dies sind die Verse 28 bis 30. Auf diese Weise wurde Nebukadnezar von Gott erniedrigt. Der Baum wurde abgehauen, sodass nur noch der Stumpf stehen blieb, Vers 20. Nebukadnezar wurde einem Tier gleich, Vers 28 bis 30. Diese Demütigung dauerte so lange an, bis er erkannte und bekannte, dass Gott der Höchste ist, die Verse 31 bis 34. Von der Gesamtschau der Bibel her betrachtet, wird diese Begebenheit zu einem klaren prophetischen Bild der Endzeit. Die neutestamentliche Parallelstelle dazu finden wir in Offenbarung 18.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den vierten Teil des Taschenbuches von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Gleichnisse.
Neben diesem Taschenbuch können Sie noch viele andere wertvolle Artikel in unserem Verlag erhalten. Gern senden wir Ihnen, natürlich kostenlos und unverbindlich, unseren Verlagskatalog zu, in dem Sie bestimmt interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken werden. Rufen Sie uns doch einfach an. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Natürlich sind wir auch über das Internet unter www.mnr.ch zu erreichen. Ich wiederhole die Internetadresse: www.mnr.ch. Und nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder hier als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.